Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Vernunft und Freiheit, das sind Ideale der Aufklärung, die ja gerade in stürmischen Zeiten wie ein Leuchtturm am sicheren Ufer erscheinen könnten. Gäbe es nicht ein kleines Problem, dass nämlich dieser Turm möglicherweise gar nicht auf so sicherem Grund steht. Denn die Forderungen nach universellen Menschenrechten in der Theorie, die gingen ja in der Aufklärung einher mit kolonialer Ausbeutung und auch Entmenschlichung. Seit Jahrzehnten setzen sich nicht nur Denkerinnen und Denker des Postkolonialismus kritisch mit dem Erbe der Aufklärung auseinander. Und sie müssen sich dafür einiges anhören. Sie seien antiaufklärerisch oder hätten gar ein ungeklärtes Verhältnis zum Antisemitismus. So lauten nur einige der Vorwürfe, die man gerade in letzter Zeit gehört hat. Nikita Dawan hat sich der Aufklärung gewissermaßen verschrieben, eine Aufklärung auch darüber, was die postkoloniale Theorie eigentlich will. In ihrem gerade erschienenen Buch »Die Aufklärung vor Europa retten – Kritische Theorien der Dekolonisierung« geht sie ausführlich auf die Vorwürfe ein und versucht, die Aufklärung und auch postkoloniale Theorien zusammenzudenken. Nikita Dawan ist eine der führenden Denkerinnen des Postkolonialismus in Deutschland. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Dresden und ist jetzt bei mir im Studio. Hi, herzlich willkommen.
Hallo.
Fangen wir vielleicht mal an mit dieser Verortung, wie man zur Aufklärung steht. Die dekoloniale Schule, die sagt eher, wir sollten die Aufklärung hinter uns lassen. Sie aber sagen, nein, wir müssen die Aufklärung retten. Wie, darüber werden wir nachher noch sprechen. Aber warum sagen Sie, das muss gerettet werden, was wir da haben?
Fangen wir mit dem Begriff Aufklärung. Was heißt das überhaupt? Also wir alle haben irgendwie eine Idee, was wir darunter verstehen. Aber es ist natürlich wichtig, wenn ich meine, dass die Aufklärung muss gerettet werden und vor allem, also provokant gesagt, vor dem Europäern oder vor Europa gerettet werden, dann mussten wir Klarheit darüber haben, was heißt überhaupt die Aufklärung. Und das hat auch mit meiner eigenen so ein bisschen Geschichte zu tun. Also ich war eine junge Studentin an der Universität in Mumbai und habe zum ersten Mal mich mit Kant befasst. Mit Kants Aufsatz, was ist Aufklärung? Und da habe ich diese, sagen wir, Definition oder Aussage über oder Erklärung über Aufklärung gelesen. Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und ich war super begeistert. Also eine junge Person, ein Philosoph, der über Autonomie spricht, über Gerechtigkeit, über Gleichheit, Weltbürgertum, Menschenrechte, Universalismus. Und ich war super begeistert. Und da habe ich dann nach einigen Monaten, nach sehr intensiver Auseinandersetzung mit Kant, den Aufsatz von Moses Mendelssohn gelesen. Und da stand es, also das ist natürlich meine Interpretation, ja. Und ich finde den Aufsatz auch super brillant. Und es ist schon bedauerlich, dass Mendelssohns Aufsatz nicht dieselbe sozusagen Rezeption erfahren hat wie der kantische Aufsatz. Also das ist wirklich kanonisch geworden. Und in dem Aufsatz von Mendelssohn, also das ist, wie gesagt, meine Interpretation, habe ich zwischen den Zeilen gelesen, wie ist es, wenn die Unmündigkeit nicht selbstverschuldet ist? Und das war einer wirklich Denkanstoß für mich. Der Slogan, der Mantra von Aufklärung ist, sapere aut, ne? Hab den Mut, den eigenen Verstand zu bedienen. Und diejenigen, die den eigenen Verstand nicht bedienen, sind entweder zu faul oder sind feige oder irgendwie sind nicht in der Lage, ihre eigene Autonomie auszuüben. Und Mendelssohn argumentiert, dass nicht jeder hat die Möglichkeit, diese Unmündigkeit zu überwinden. Es gibt Strukturen, es gibt dominante, systemische Herausforderungen, die diese Autonomie verhindern. Und der sprach natürlich als eine jüdische Person, der irgendwie auch eine Kritik an dieser Idee von Aufklärung, aber auch Zeitalter von Aufklärung ausgeübt hat. Und das fand ich super inspirierend.
Und was wurde da genau übersehen? Was wurde da vielleicht auch von den großen Denkern, das waren ja meistens Männer, was haben die da übersehen, vielleicht auch unsichtbar gemacht? Ich weiß, das ist eine Riesenfrage, aber vielleicht können wir das an ein, zwei Punkten kurz zeigen, damit die Hörerinnen und Hörer das verstehen.
Also ich finde, dass von Anfang an war Aufklärung als Idee, als Projekt ein sehr ambivalentes Projekt. Und diese Ambivalenz wurde nicht wahrgenommen.
Also die Ambivalenz, die worin besteht?
Dass es gleichzeitig emanzipatorisch sein kann. Es ist progressiv. Also die Ideen von Aufklärung, ich habe gerade das aufgelistet, ne? Also die Normen von der Aufklärung haben auch sehr progressive soziale Bewegungen inspiriert. Marxismus, Feminismus, diese Idee von Autonomie, diese Ideen von Gleichheit, von Emanzipation, von Freiheit. Aber gleichzeitig von Anfang an hatte nicht jeder Zugang zu dieser befreienden, emanzipatorischen, progressiven Normen. Und diese Ambivalenz der Aufklärung wurde nicht immer wahrgenommen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Jetzt springe ich ein bisschen, aber von Kant, Moses Mendelssohn, komme ich dann auf Dialektik der Aufklärung, Adorno und Horkheimer, die erste Generation Frankfurter Schüler. Und die zeigen sehr schön diese, ich benutze wieder den Begriff, Ambivalenz, diese Double Bind der Aufklärung. Auf der einen Seite befreiende Vernunft, also das war eine Überwindung von Aberglaube, Überwindung von Theokratie, Überwindung von feudalen Strukturen. Aber auf der anderen Seite, das ist eine absolut scharfsinnige Kritik an instrumentellen Vernunft, also der Zusammenhang zwischen Aufklärung und Faschismus. Ich glaube, das ist auch ein bisschen bedauerlich, dass Adorno und Horkheimer, die wollten auch, das erste Buch, Dialektik der Aufklärung, wurde auch dann sehr heftig kritisiert. Und die wollten dann ein Folgebuch schreiben, also die Rettung der Aufklärung. Und das war auch die Inspiration für mein Buch.
Sie knüpfen daran an. Und Sie schreiben in dem Buch, Sie sind schon, finde ich, da sehr konkret und sehr pointiert. Sie schreiben, dass die Prinzipien der Aufklärung von Anfang an unzulänglich waren. Also dass konkret Rassismus, Sexismus, Antisemitismus auch tief verwurzelt ist in dem, was wir westliche Vernunft nennen. Warum ist das so? Inwiefern ist das so?
Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Mhm. Nehmen wir den Norm von Menschenrechten. Das ist tief in der aufklärerischen Philosophie verankert. Wenn wir uns mit der Idee der Menschenrechte auseinandersetzen, sieht man ganz schnell, dass nicht jeder wurde als Rechtssubjekt anerkannt. Wenn wir uns mit der Geschichte des Kolonialismus auseinandersetzen, mit der Geschichte der Sklaverei, Kolonialismus als Zivilisierungsmission, wie wurden nicht westliche Gesellschaften, wie wurden nicht westliche europäische Menschen als unzivilisiert, als barbarisch, als zurückgeblieben, dämonisiert, stereotypisiert und ihnen wurden jede Rechte abgesprochen. Und da sieht man, dass obwohl ein Universalismus versprochen wurde, dass wir alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind gleichberechtigt. Aber natürlich hatten nicht alle Zugang zu dieser Idee, zu diesen Normen von Menschenrechten. Das galt auch zum Beispiel für Frauen. Ich gebe meinen Studierenden immer das Beispiel, in vielen Kantons in der Schweiz, mitten in Europa hatten Frauen kein Wahlrecht bis vor einigen Jahrzehnten. Nehmen wir das Beispiel von Menschen mit Behinderungen. Die wurden nicht als Menschen anerkannt. Nehmen wir das Beispiel von, heutzutage sprechen wir von Naturrechte, Tierrechte, also Androzentrismus, Speziesismus, was ein sehr problematisches Aspekt von Menschenrechten ist. Das ist es irgendwie nur für diejenigen, die als Menschen galten. Das war nur ein Privileg für diejenigen, die als Menschen galten. Und das waren natürlich weiße, bürgerliche Männer.
So, und jetzt ist es ja so, wenn man zurückschaut, kann man sagen, okay, die Umsetzung, die war jetzt nicht so super. Wir hatten eine tolle Theorie, gute Ideen, das hat aber alles nicht so geklappt in der Umsetzung, beziehungsweise die Theorien wurden auch benutzt, um Menschen zu unterdrücken. Jetzt kann man ja, wie zum Beispiel Susan Nyman oder auch andere Kantianerinnen sagen, wir müssen das Prinzip der Vernunft weiterdenken. Wir müssen das nehmen als Gegenmittel gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Sexismus. Und die Geschichte zeige eben, laut deren Argumentation, dass gerade solche aufklärerischen Konzepte eine notwendige Grundlage sind für den Widerstand. Widerstand auch gegen Unterdrückung und dass es ohne die Aufklärung überhaupt keinen Kampf gäbe gegen Unterdrückung. Und Sie stehen da auf eine gewisse Art quer dazu, oder? Wieso? Weil eigentlich könnte man in der Argumentation doch total mitgehen.
Absolut. Und ich gehe auch mit. Also ich bin teilweise sehr mit Susan Nyman einverstanden. Das Problem teilweise ist, nehmen wir das Beispiel von Kant als Philosoph. Sobald man sagt, dass Kant rassistisch, sexistisch, antisemitisch auch argumentiert hat, wird immer sofort gesagt, man darf nicht Kant kritisieren, weil das führt zu normativer Nihilismus. Und das ist auch keine Kritik gegen postkoloniale Theorie, dass es ist Anti-Aufklärung
ist. Wobei das ja verkürzt ist. Also es gibt ja in der Kant-Forschung durchaus schon klare Stimmen, Absolut. Die sagen, der war unter anderem auch das, Absolut. Aber hat eben auch andere Sachen gedacht.
Absolut. Mhm. Aber es gibt irgendwie eine Tendenz, Kant zu verteidigen im Sinne von, der war Kind seiner Zeit. Wenn wir jetzt Kant Antisemitismus oder Sexismus oder Rassismus vorwerfen, das ist anachronistisch, weil wir benutzen die Normen von heutigen Tagen, was heute als sexistisch gilt. Oder nehmen wir das Beispiel von N-Wort. Es wird kritisiert, dass Kant das N-Wort benutzt und das ist jetzt vogue, ne? Heutzutage das zu kritisieren. Aber Kant war Kind seiner Zeit und zu der Zeit war das gängig, in dieser Sprache zu sprechen. Und da, das argumentiere ich auch in meinem Buch, sehr ausführlich setze ich mit Kant auseinander und ich argumentiere, dass zu Kants Zeit gab es auch andere Meinungen und andere Perspektiven über Sklaverei, über Rassismus, über Sexismus, über Antisemitismus, wo Kant nicht so progressiv ist. Es gab andere Denkerinnen, die viel progressiver waren als Kant. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Kurz und knapp würde ich sagen, Kant war ein ziemlich schlechter Kantianer.
Okay, und Sie versuchen eine bessere Kantianerin
zu werden als Kant. Also das ist unsere Aufgabe. Also nicht meine individuelle Aufgabe. Mhm. Das ist die Herausforderung für die postkoloniale Theorie, dass wir sind ungewollt irgendwie Erben von der Aufklärung, von Denkerinnen wie Kant. Und wir müssen dann besser Kantianer sein, als Kant war. Noch ein Satz, also weil Sie das erwähnt haben, dass Kant natürlich uns auch Normen gibt, die emanzipatorisch sind. Und hier müssen wir auch, ich werde immer wieder den Begriff benutzen, diese Ambivalenzen, diese Normen zu verstehen. Damit setze ich mich auch sehr ausführlich in dem Buch auseinander. Es gibt ein sehr aus meiner Perspektive hilfreicher griechisches Wort, das heißt Pharmakon. Und Pharmakon hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite bedeutet Pharmakon Gift, aber gleichzeitig bedeutet Pharmakon Medizin, Gegengift. Und meine Argumentation ist, dass die postkoloniale Welt, die postkoloniale Theorie in einem normativen Dilemma sich befindet. Auf der einen Seite können Normen wie Demokratie, Gerechtigkeit, Menschenrechte, Säkularismus, Weltbürgertum, Vernunft, Universalismus, Autonomie, Freiheit, Gleichheit, Emanzipation progressiv sein, aber die können auch instrumentalisiert werden, imperialistische, faschistische, totalitäre Strukturen zu legitimieren. Und dieses Dilemma müssen wir ernst nehmen.
Wie gelingt es denn, den Postcolonial Studies bessere KantianerInnen zu sein, als Kant es war? Weil es gibt ja diesen Vorwurf, der vor allem innerakademisch auch häufig geäußert wird, die Postcolonial Studies seien aufklärungsfeindlich. Und man kann ja eigentlich sagen, dass das seit Edward Said so ist, also der ja das bahnbrechende Buch über Orientalismus geschrieben hat, 1978, in dem er festgestellt hat, dass es so ein westliches Überlegenheitsgefühl gibt, das sich auch ablesen lässt an einem Diskurs, in dem der aufgeklärte Westen in Anführungsstrichen so über diesen mysteriösen Orient auf eine Art verfügt und beherrscht und den irgendwie auch deuten kann. Und seitdem sehen sich ja eigentlich postkoloniale Studien dem Vorwurf ausgesetzt, irgendwie quer zu stehen zum Westen und auch diesen Werten der Aufklärung. Warum ist das bis heute nicht gelungen, diesen Vorwurf zu entkräften?
Wie immer, wenn es um Vorwürfe geht und immer, wenn es darum geht, aufzuklären, ist das ein sehr komplexes Feld. Aber ich werde versuchen, das auf drei Faktoren zu reduzieren. Erstens ist es so, dass es gibt eine, bedauerlicherweise gibt es eine Geschichtsvergessenheit. Wir müssen uns diese genealogische Arbeit dann leisten. Das fehlt. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also das ist meine Behauptung, dass das beste Exportprodukt von Deutschland ist deutsche Aufklärung. Nicht BMW, nicht Mercedes, aber Ideen wie Weltbürgerrecht, Ideen wie Kosmopolitismus, Menschenrechte, deutsche Aufklärung. Und mein ehemaliger Kollege Jürgen Habermas argumentiert, dass Geburtsort von Aufklärung waren Kaffeehäuser, Salons, wo bürgerliche Männer zusammenkamen und haben deliberiert. Und das war die Entstehung von deliberativer Demokratie. Da waren wichtige Ideen entstanden. Also Kants Definition von Aufklärung aus Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, da waren genau diese Orte, wo Männer, bürgerliche Männer zusammenkamen, Public Use of Reason. Vernunft wurde hier öffentlich ausgeübt. Da gab es sehr heftige Diskussionen über die französische Revolution, ob Zweck den Mittel heilt, ob es in Ordnung ist, Gewalt anzuwenden für ein emanzipatorisches Ziel. Und meine Frage war immer, ich war 6 Jahre in Frankfurt, woher kam der Kaffee? Woher kam Zucker?
Okay, also den woher Blick richten auf die materiellen Verhältnisse, in welchem Umfeld?
Wer hat die Aufklärung finanziert? Also ich habe immer wieder Fanon zitiert, Europa ist buchstäblich ein Produkt der Kolonien. Da sieht man, wie ironisch, wie widersprüchlich es ist, die postkoloniale Welt Anti-Aufklärung vorzuwerfen, wenn es ohne die Kolonien, ohne die koloniale Gemeinschaften, Gesellschaften überhaupt keine Aufklärung geben würde. Eine Reaktion auf den Vorwurf, dass postkoloniale Theorie Anti-Aufklärung ist. Zweite Reaktion ist, es gibt eine Tendenz, immer wenn die Aufklärung kritisiert wird, wird es direkt als Anti-Aufklärung kodiert. Und hier zitiere ich immer sehr gerne Foucault, dass wir müssen die Erpressung entziehen, für oder gegen die Aufklärung zu sein.
Können wir das kurz entziffern, was das bedeutet?
Also das heißt,
dass man nicht in die Binarität fällt,
genau,
von entweder oder.
Jede Kritik gegen die Aufklärung wird sofort als Anti-Aufklärung gebrandmarkt, wird desqualifiziert, dass es ist Anti-Aufklärung. Das ist dieser Vorwurf von normativer Nihilismus, dass wenn man Ideen wie Gerechtigkeit kritisiert, also das, ich gebe noch einmal ein konkretes Beispiel. Ich bin auch eine Feministin und wir haben sehr kontroverse Diskussionen über Frauenmenschenrechte. Also zum Beispiel in Europa gibt es sehr heftige Diskussionen um Abtreibungsrecht. Wir wissen, dass in vielen Ländern, das war eine große Leistung für Feministinnen in europäischen Ländern, Abtreibungsrecht zu erlangen. Aber ich komme zum Beispiel aus Indien, wo es die ganze Zeit dieser Diskurs, was auch von der Weltbank, wie sagt man, durchgesetzt wurde, über Bevölkerungsexplosion. Und da gab es, als ich in Indien vor 20, 30 Jahren sehr aktiv, ich bin immer noch, aber zu der Zeit, haben wir natürlich gegen Zwangssterilisation gekämpft. Da gab es sogar einen Zwang, wo arme Frauen wurden unter Druck gesetzt, abzutreiben. Und da sieht man, wenn wir über universelle Menschenrechte, Frauenmenschenrechte sprechen, es gibt natürlich die Universalität der Frauenmenschenrechte wird nicht in Frage gestellt. Aber der Content, der Inhalt, was sind die Normen, was sind die Ziele, die wir verfolgen, darüber müssen wir natürlich diskutieren. Und sobald dann eine Kritik gibt über imperialistischen Feminismus, dass es einen Eurozentrismus gibt, wenn wir über Frauenmenschenrechte sprechen, dann wird sofort kritisiert, das führt zu Kulturrelativismus, das führt zu normativen Nihilismus. Wenn wir über Feminismus in der Dritten Welt sprechen, das wird dann irgendwie von patriarchalischen Strukturen instrumentalisiert, nochmals Nationalismus zu begründen und so weiter und so fort. Und da sieht man, wie schwierig es ist, aufklärerische Normen zu kritisieren, ohne sofort dämonisiert zu werden, dass man Anti-Aufklärung ist. Ein letzter Punkt, also ich habe schon gesagt, auf der einen Seite dieser Vorwurf von normativer Nihilismus, auf der anderen Seite ist auch, was ich als Mistaken Identity, ich nenne das als ein Fall von Mistaken Identity, und das ist so, dass der Unterschied zwischen postkolonialer Theorie und dekolonialer Ansätze werden nicht immer wahrgenommen.
Also Sie was haben, ist das Hauptentscheidungskriterium?
Genau, also ich erkläre gleich. Also Sie haben Said erwähnt. Also Said gilt und Saids Orientalismus gilt als Gründungsdokument von postkolonialer Theorie. Aber einige Jahre später kam Vorwurf von Kolleginnen, insbesondere Kolleginnen aus Lateinamerika, also ich werde ein paar Namen nennen, Walter Mignolo, Ramon Großvogel, und die hatten den Vorwurf gegen Denkerinnen wie Said, Spivak, Homi Bhabha, Dipesh Chakravarti, dass postkoloniale Theorie und postkoloniale Theoretikerinnen zu eurozentrisch sind, weil die zu viel Kant, Hegel, Marx, Gramsci, Foucault, Derrida lesen und dass eigentlich Dekolonisierung heißt, zurück zu präkolonialer, nicht-westlicher Epistemologien, Kosmologien, Ethik.
Also auf eine Art, sich nicht so zu fokussieren auf zum Beispiel das europäische Denken.
Europäischer Kanon, europäischer, die würden sogar sagen, europäische Ideologie. Und dass wir müssen irgendwie, das ist auch ein Projekt von Recovery, also Wiedervereinnahmung von oder Reinstating, also dass man die geschwiegene Stimmen der nicht präkoloniale, nicht europäische Welt auch eine Möglichkeit gibt, dass sie auch auf der Weltbühne sprechen können.
Und da machen Sie ja diese Unterscheidung, dass Sie sagen, dekoloniale Ansätze sind tendenziell eher so, dass Sie sich nicht so stark mit diesem Denken der europäischen Aufklärung befassen wollen.
Ich würde sagen,
dass anderen Denkensweisen zuwenden und die Postkolonialen beschäftigen sich schon stark.
Ich würde sagen, es gibt ein Spektrum, es gibt eine Bandbreite von Strategien und es gibt natürlich Überlappungen auch. Said hat, und das war auch eine Kritik an Said, am Anfang hat er sehr sich mit westlichen Kanonen auseinandergesetzt. Also deshalb ist das auch so absurd, Said vorzuwerfen, dass er sehr Anti-Aufklärung ist. Das ist genau dieses Dilemma. Auf der einen Seite wird Said oder Denkerinnen wie Said, Spivak auch oder Baba, Dipesh Chakravarti, ich habe nur jetzt vier Denkerinnen genannt, alle werden vorgeworfen, von der einen Seite, dass sie auch Anti-Aufklärung sind, von der anderen Seite, dass sie eurozentrisch sind.
Das ist eigentlich immer ein Hinweis dafür, dass man ganz gut dasteht, oder?
Ich würde sagen, das ist gar nicht so schlecht. Und diese Erfahrung mache ich auch. Und was ist absurd an der Sache ist, dass ich zum Beispiel spreche nicht nur Deutsch und Englisch, aber drei indische Sprachen. Ich weiß, dass die Kolleginnen, die postkoloniale Theorie vorwerfen, dass es zu eurozentrisch ist, dass die postkoloniale Theorie muss selbst dekolonisiert werden, selbst sprechen keine indigene Sprachen. Die sprechen keine nicht-westliche Sprachen. Die sprechen nur Englisch und Spanisch. Was auch spannend ist, dass manchmal haben wir dieselbe Quellen. Wir lesen auch Fanon und Gandhi. Mignolo und Spivak, beide lesen Fanon und Gandhi. Aber das ist auch eine unterschiedliche Herangehensweise, wie man sich mit denselben Schriften, sich Lektüren auseinandersetzt. Und deshalb finde ich ziemlich spannend, dass es zu dieser Widersprüche kommt.
Das ist jetzt dieser eine Komplex, den wir besprochen haben, also dieser Vorwurf der Aufklärungsfeindlichkeit einerseits, aber auch sozusagen des Eurozentrismus, der so ein bisschen bei einigen DenkerInnen zumindest diagnostiziert wird. Es gibt aber noch so einen zweiten Komplex, der auch ein bisschen brisanter gerade ist in der Diskussion. Ich würde den mal so diesen feuilletonistisch diskutierten Vorwurf nennen, dass es sowas gibt wie den postkolonialen Antisemitismus. Das hat natürlich eine lange Vorgeschichte, aber vielleicht kann man sagen, ab 2020 gab es ja eine sehr hitzig geführte Debatte über die Beziehung zwischen Postkolonialismus und Antisemitismus. Das wurde als neuer Historikerstreit auch benannt. Und erneut virulent geworden ist das mit der Debatte über den 7. Oktober des vergangenen Jahres. Und da ist natürlich die Frage, also man sieht ja in einigen postkolonialen Texten, dass Antisemitismus zum Beispiel als eine Form des Rassismus bezeichnet wird, also als soziales Dominanzverhältnis, wo dann deutsche Antisemitismusforscher sagen würden, nein, nein, das ist anders. Antisemitismus, das ist ein Weltbild und das unterscheidet sich ganz grundlegend von anderen Formen der Diskriminierung. Und da wäre meine Frage, haben die Postcolonial Studies auf eine Art ein verkürztes Verständnis von Antisemitismus, wo vielleicht deutsche Forscherinnen und Forscher weiter sind?
Das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt meines Buches. Das habe ich auch versucht, in meinem Buch zu thematisieren. Das ist wieder ein sehr komplexes Feld und ich werde mich mit zwei Aspekten auseinandersetzen oder mich befassen. Meine erste Sprache ist Hindi. Und auf Hindi, das Wort für gestern ist dasselbe wie das Wort für morgen. Das Wort ist Kal. Also das heißt, nur aus dem Kontext kann man verstehen, ob man über die Vergangenheit spricht oder über die Zukunft.
Weil das Verb dann in der Vergangenheit oder?
Also nur aus dem Kontext. Also ich sage es nur, Mekal Aungi heißt, ich komme morgen. Und Mekal Aiti heißt, ich bin gestern gekommen. Mhm. Also das heißt, wirklich nur in dem Kontext versteht man, ob man über die Vergangenheit spricht oder ob man über die Zukunft spricht. Und ich sage immer, also auf Deutsch haben wir diese zwei sehr wichtige Begriffe, Vergangenheitsaufarbeitung und Zukunftsfähigkeit. Und ich würde argumentieren, um zukunftsfähig zu sein, müssen wir diese Vergangenheitsaufarbeitung machen. Aber das Problem hier ist, dass wenn es um Kolonialismus und um postkoloniale Theorie geht, ich finde, in dem deutschsprachigen Raum ist es ein bisschen faule Politik.
Inwiefern?
Also es gibt,
weil das ist auch Wissenschaft.
Es gibt diese pauschalisierende Dämonisierung von postkolonialer Theorie, dass postkoloniale Theorie einfach antisemitisch ist. Und ich habe viele, viele Schriften gelesen von Kolleginnen, wo ich manchmal ich verzweifle, ob sie überhaupt irgendeinen Text von postkolonialen Theoretikerinnen gelesen
haben.
Naja,
aber dann machen wir es doch konkrete, mal konkret.
Deshalb habe ich konkrete Beispiele mitgebracht. Nehmen wir das Beispiel von Fanon. Fangen wir mit Fanon an. Also schon in dem Verdammten, diese Erde, gibt es sehr, sehr viele Teile, wo Fanon, also Fanon war in Algerien, der setzt sich sehr ausführlich damit auseinander, was für ein Überlappung es zwischen Rassismus und Antisemitismus gibt. Der spricht von Negrophobie. Das ist der Begriff von Fanon. Und ich werde nicht den ganzen Zitat lesen, aber ich würde gerne nur ein Satz lesen. Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen, dass die Haltung des Antisemiten mit der des Negrophobe verwandt ist. Ein Antisemit ist zwangsläufig negrophob. Dann gibt es eine sehr ausführliche Diskussion in Verdammten dieser Erde, wo er über die jüdische Bürger, also was für eine wichtige Rolle die in der antikolonialen Bewegung gespielt haben und wie die Franzosen versuchen, teilen und herrschen. Also wie die versuchen, schwarze Menschen und jüdische Menschen gegeneinander auszuspielen. Das ist nur als Beispiel zu zeigen, dieser Vorwurf, dass postkoloniale Theorie hat mit Antisemitismus nicht auseinandergesetzt. Ein letztes Beispiel. Jean Omery hat den Holocaust überlebt. Der wurde in den Konzentrationslager gefoltert. Der hat sich sehr, sehr ausführlich mit Fanon auseinandergesetzt und hat gesagt, dass Fanons Schriften haben ihm geholfen, seine eigene Trauma und seine eigene Erfahrungen zu verstehen, zu dekodieren. Für mein Buch ist ein Konzept ganz wichtig, Amerys Konzept von Schicksalsverwandtschaft, wo er versucht, die geteilte Schmerz von Opfern von Kolonialismus und Nationalsozialismus zusammenzudenken. Und das ist irgendwie entlang, was auch Hannah Arendt argumentiert, wenn sie über Boomerang spricht. Also diese Verflochtenheit zwischen Nationalsozialismus, zwischen Faschismus und Kolonialismus. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Schriften und diese Bemühungen von postkolonialen Theoretikerinnen ernst nehmen, wo sie versucht haben, Faschismus und Kolonialismus zusammenzudenken. Es ist nicht gleichzusetzen, aber die Verflechtungen, die Verstricktheit zusammenzudenken.
Nun kommt man da schnell in Deutschland, im deutschen Diskurs, ja, stößt man an Grenzen. Vor dem Hintergrund der Singularität des Holocaustes, wie sie postuliert wird, da gibt es ja dann die Argumentation zu sagen, das kann man nicht in eine Reihe stellen mit kolonialen Verbrechen. So, und die Frage ist ja, wie kommt man da raus? Was würden Sie sagen?
Also ich beziehe mich auch auf Kolleginnen, Geschichtswissenschaftler, aber auch aus anderen Disziplinen, die sich sehr ausführlich damit auseinandergesetzt haben und argumentieren, dass Vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Das wird einfach teilweise nicht ernst genommen, also ohne die Singularität des Holocaust in Frage zu stellen. Das ist absolut, also für mich kommt das nicht in Frage, die Singularität des Holocaust in Frage zu stellen. Das ist absolut klar, dass das war ein präzedenzloser Genozid. Aber gleichzeitig Kolleginnen, die aus Genozidforschung kommen, aus Comparative Genocide Studies kommen, aus komparativer Genozidforschung kommen, zeigen, also die haben wirklich die, wie sagt man auf Deutsch, Fleißarbeit gemacht und zeigen, dass es gibt, sonst hätten wir, also in der International Law, also Völkerrecht, gibt es diese Genozidkonvention. Also wenn wir über Genozid in Ruanda sprechen, wenn wir über andere Genoziden sprechen, dann dürfen wir überhaupt den Begriff nicht mehr benutzen. Und da zeigt, dass Comparative Genocide Studies entstanden ist aus dieser Erbe von Nationalsozialismus. Lemkin hat uns einen Begriff gegeben, damit wir in der Lage sind, auch kritisch damit auseinanderzusetzen. Sonst kann man sagen, man kann einfach den Begriff Genozid nicht mehr benutzen.
Wir haben es mit unterschiedlichen Diskurskulturen auch und sozusagen Genesen von Diskursen zu tun. Mich würde interessieren, inwiefern man aus postkolonialer Perspektive zu einer anderen Antwort vielleicht kommt im Hinblick auf die Frage, was zum Beispiel antisemitisch ist, als man das aus klassisch deutscher Perspektive tut. Also zum Beispiel bei dem Philosophen Achille Bembe Der hatte ja auch eine große Kontroverse in Deutschland ausgelöst und ihm wurde eben vorgeworfen, den Holocaust zu relativieren, sozusagen durch das Benennen von vorangegangenen Völkermorden, dass da sozusagen eine Relativierung stattfindet. Zugleich wurde ihm auch vorgeworfen, den Staat Israel zu delegitimieren. Er stelle das Existenzrecht Israels in Frage und das ist in Deutschland, wird das gedeutet als antisemitisch. Und da würde mich Ihre Position interessieren. Aus welcher Perspektive sehen Sie das? Also ist das tatsächlich etwas, wo man sagen muss, aus deutscher Perspektive wird der Holocaust relativiert und es handelt sich um eine antisemitische Aussage, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird?
Ich würde hier vorschlagen, sich mit einem, ich finde, sehr gutes Buch auseinanderzusetzen. Und das ist von Mischa Brumlik, Postkolonialer Antisemitismus, Fragezeichen. Leider, bedauerlicherweise, wurde das Buch nicht so rezipiert in den deutschsprachigen Raum.
Warum ist das wichtig?
Also, was ist da? Das ist mein ehemaliger Kollege aus Frankfurt. Ich glaube, teilweise hat das damit zu tun, dass er das Buch während der Pandemie sehr schnell geschrieben hat. Und vielleicht gab es nicht so eine Möglichkeit, Buchbesprechungen während der Pandemie zu machen. Also irgendwie ist das Buch runtergegangen. In dem Buch setzt sich Mischa Brumlik ausführlich mit Bembe auseinander. Also es ist wirklich eine grundsätzliche Auseinandersetzung, eine sehr nuancierte Lektüre von Bembe. Alle diese Vorwürfe, die Sie gerade hier aufgelistet haben, also Relativierung von Holocaust, israelbezogener Antisemitismus und so weiter und so fort, also der Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Rassismus und so weiter und so fort, hat Mischa Brumlik also eine nach dem anderen sehr ausführlich sich damit auseinandergesetzt und seine Schlussfolgerung. Und ich finde, und Mischa Brumlik ist ein Experte zu dem Thema, also das heißt, ich beziehe mich auf seine Expertise. Seine Schlussfolgerung ist, dass es gibt Momente, wo Bembe sehr problematische Aussagen macht. Also zum Beispiel gibt es eine Aussage von Bembe, wo er sagt, das ist das Schlimmste, was gemacht wird, was die Israelis in Gaza machen, ist das Schlimmste. Und das war vor 7. Oktober und die jetzige The Ongoing War, also die dauerhafte Krieg. Das Buch ist, glaube ich, in 2021 erschienen, wenn ich mich nicht irre. Brumlik argumentiert, es gibt Momente, das ist natürlich sehr problematisch.
Wo sozusagen ein anderer Standard äußern. Vielleicht angelegt wird.
Genau,
oder wo
also
Israel
so eine Aussage
kritisch.
Zu machen, dass das ist das Schlimmste. Also wenn wir über Geschichte der Gewalt sprechen, das ist natürlich, also keiner wird das überzeugend finden. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, das Buch sehr empfehlen. Und die Schlussfolgerung von Mischa Brumling ist, dass Bembe bezieht sich ausschließlich auf israelisch-jüdischen Schriftstellern und Denkerinnen in seinen Argumenten. Da sehen wir auch die Ambivalenz, dass wir die Heterogenität der jüdischen Stimmen, die Diversität der Stimmen, die kritische Stimmen, von Kolleginnen aus Israel, jüdische Kolleginnen aus USA, überall in der Welt. Das müssen wir ernst nehmen. Also das wird irgendwie, das finde ich wirklich sehr beängstigend. Gerade dieses politische Klima in Deutschland, als diese Kontroverse um Masha Gessen ging.
Die Autorin des New Yorkers.
Die Journalistin aus New York. Und ich kenne Mascha persönlich, gab es, ich weiß es nicht, in welchem Journal das geschrieben wurde, wo behauptet wurde, dass in heutigen Deutschland wurde nicht mal Hannah Arendt den Hannah Arendt-Preis erhalten. Und ich finde das sehr beängstigend, also wie das politische Klima gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus ist. Und ich habe gesagt, ich werde zwei Reaktionen auf Ihre Frage geben. Also meine zweite Reaktion ist natürlich eine systematische Dämonisierung der postkolonialen Theorie und der postkolonialen Welt von der rechten Seite. Also ich habe ein Zitat mitgebracht. Am 13. Oktober, also 5 Tagen nach 7. Oktober, postete der rechte Aktivist Christopher Rufo auf X und ich zitiere, Konservative müssen in der Öffentlichkeit eine starke Assoziation zwischen Hamas, Black Lives Matter und akademischer Dekolonisierung herstellen. Stellt den, also das ist imperativ in der Zitat, stellt den Zusammenhang her, greift an, delegitimiert und diskreditiert, zwingt die gemäßigte Linke dazu, mit ihnen zu brechen, das heißt mit postkolonialer Theorie, macht sie politisch Ausgestoßenen. Also auf Englisch sagt er, political untouchables.
Ja, interessanter Begriff auch in dem Kontext. Das heißt, da haben Sie nochmal den Punkt gemacht, wer da auch vielleicht profitiert oder eine politische Agenda hat von der rechten Seite, um postkoloniale Studien aus dem Diskurs zu verbannen gewissermaßen. Und Sie schreiben in dem Buch, dass da eine postkoloniale Angst auch gezielt geschürt wird, weil man eben an bestimmten Punkten nicht bereit ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und jetzt abschließend würde ich aber gerne wissen, was muss denn auch politisch passieren? Also Ihre Diagnose ist ja, dass Europa, je mehr es mit der gewalttätigen Vergangenheit konfrontiert wird, auch mehr dazu neigt, denen Gewalt anzutun, die an das Verbrechen oder die Verbrechen erinnern. Also so ein bisschen so killing the messenger, dass man diejenigen, die das aufzeigen, eigentlich versucht, zum Schweigen zu bringen. Und wie könnte eine politische Aufklärung jetzt aussehen im Sinne des postkolonialen Denkens?
Was ich versucht habe in meinem Buch, ist eine multidirektionale Kritik. Nur die anderen zu kritisieren, ist faule Politik. Ne? Also das heißt, teilweise ist das eine Kritik an die Rezeption von postkolonialer Theorie in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum. Aber mein Buch wird nicht nur auf Deutsch erscheinen, es wird gleichzeitig auf Spanisch und auch auf Englisch erscheinen. Es bezieht sich oder setzt sich auseinander mit den Kontroversen in Deutschland, aber es geht darüber hinaus. Also auf der einen Seite ist die Aufgabe hier in Deutschland, dass wir uns kritisch mit postkolonialer Theorie auseinandersetzen. Und ich will hier nochmals erwähnen, in 2005, als Maria do Mar Castro Varela und ich, wir haben die erste Einführung in die postkoloniale Theorie verfasst. Der Untertitel war eine kritische Einführung. Das heißt, schon damals haben wir uns kritisch mit postkolonialer Theorie auseinandergesetzt. Wir haben die Grenzen der postkolonialen Theorie, wir haben die Lücken, die Versäumnisse der postkolonialen Theorie auch thematisiert zu der Zeit. Wie gesagt, also das ist eine multidirektionale Kritik. Das ist auch eine Kritik an dekoloniale Ansätze, eine Kritik an postkoloniale Theorie. Wir müssen auch unsere Hausaufgabe machen. Deshalb spreche ich auch von unfinished conversations, also unvollendete Gespräche zwischen Holocaust, jüdische Studien und postkoloniale Studien, wo wir wirklich ernst nehmen, wie wir zum Beispiel intersektionale Feminismus, postkoloniale Theorie uns mit Holocaust-Studien auseinandersetzen müssen, mit Antisemitismus auseinandersetzen, wo wir unsere eigenen Versäumnisse irgendwie thematisieren müssen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig und deshalb habe ich auch diesen Begriff von gestern und morgen, Vergangenheitsaufarbeitung und Zukunftsfähigkeit. Meiner Meinung nach ist es wirklich, ich glaube, es ist dringend, es ist imperativ, es ist dringend notwendig, dass man nuanciert und respektvoll mit postkolonialer Theorie die Diversität, die Heterogenität der postkolonialen Theorie, dass man das ernst nimmt und diese pauschalisierende, dämonisierende Disqualifizierung von postkolonialer Theorie schadet uns allen. Ich glaube, die einzige Gruppe, die davon profitiert, ist wirklich die Rechten, weil wir sehen gerade, was nicht nur in Europa, sondern weltweit passiert. Also es gibt totalitäre Tendenzen, es gibt autoritäre Tendenzen. Und da müssen wir, glaube ich, Hannah Arendts Kritik sehr ernst nehmen, dass Totalitarismus eine sehr wichtige Strategie, eine sehr wichtige Taktik von Totalitarismus ist Isolation. Es versucht, Dialoge zwischen kritischen Gruppen zu destroy it, also unmöglich zu machen. Ja. Also ich glaube, wir müssten irgendwie versuchen, diese unvollendeten Gespräche, diese unfinished conversations fortzuführen.
Nikita Dauern, ich würde gerne mit Ihnen auch jetzt noch weitersprechen. Wir hätten viel Material. Ich danke Ihnen sehr für dieses Plädoyer und auch dieses engagierte Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für das Zuhören.
Und wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, das neue Buch von Nikita Dauern heißt Die Aufklärung vor Europa retten, kritische Theorien der Dekolonisierung und ist in dieser Woche im Campus Verlag erschienen. Bahn oder Bürokratie, das sind ja die Go-To-Themen, wenn man sich mal richtig schön einig sein möchte in Deutschland. In einer immer stärker zersplittert erscheinenden politischen Landschaft ist es eigentlich überraschend, wie groß die Einigkeit ist, gerade beim Thema Bürokratie. Ob Regierung, Opposition oder Verbände, den Abbau von Bürokratie haben sich alle auf die Fahnen geschrieben. Gerade in dieser Woche hat der Bundesverband der Industrie wieder gefordert, mehr Innovation zu ermöglichen durch weniger Bürokratie. Erst Ende September hatte der Bundestag ja ein Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet. So viel Einigkeit im Kampf gegen Bürokratie muss einen beinahe misstrauisch machen. Was ist eigentlich Bürokratie und was genau soll da abgebaut werden? Darüber hat sich David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
Wenn Akteure, die sich sonst in gar nichts einig sind, in einem einzigen Punkt plötzlich alle dasselbe fordern, liegt der Verdacht nahe, dass sie nur dem Wort, aber nicht der Sache nach dasselbe wollen. Zum Beispiel die Bürokratie. Wogegen wendet sich eigentlich, wer ihren Abbau fordert? Um sich in dieser Frage zu orientieren, ist ein wenig kleinteilige, darf man sagen, bürokratische Begriffsarbeit angezeigt. Der Soziologe Max Weber bestimmt Bürokratie in seinem Werk Wirtschaft und Gesellschaft von 1922 als eine bestimmte und zwar die rationalste Art, Herrschaft zu organisieren. Herrschaft durch Verwaltung. Damit meint Weber nicht, dass die Verwaltung die Gesetze macht, sondern dass die Herrschaft derjenigen, die die Gesetze machen, durch das Handeln der Verwaltung, durch Ämter und Behörden, planvoll in die Tat umgesetzt wird. Dieses bürokratische Handeln zeichnet sich durch mehrere Prinzipien aus. Am wichtigsten zu nennen sind Professionalität, das heißt Arbeitsteilung und Trennung von Amt und Person, Unpersönlichkeit, also die neutrale Beurteilung von Sachverhalten ohne Ansehen der konkret Beteiligten, Berechenbarkeit durch strikte Befolgung vorgeschriebener Verfahren sowie Transparenz durch lückenlose schriftliche Dokumentation jedes Vorgangs. Aus dieser Charakterisierung lässt sich nicht nur erkennen, dass moderne Demokratien auf Bürokratie angewiesen sind, sondern auch, dass eine gute Bürokratie selbst Grundprinzipien der modernen Demokratie verkörpert. Durch ihr oft kaltherzig erscheinendes Absehen von der Person verwirklicht sie die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Durch ihre oft kleinkariert wirkende, strikte Befolgung vorgeschriebener Verfahren sichert sie die Einklagbarkeit eigener Ansprüche. Durch die oft umständliche Dokumentation von Anträgen, Genehmigungen und Berichten stellt sie Transparenz und Verantwortlichkeit her. Warum also Bürokratie überhaupt abbauen? Klar ist, wie jedes an prinzipiell sinnvollen Zielen orientierte System, schwebt auch die Bürokratie ständig in der Gefahr, dass ihre eigene Funktionslogik sich verselbstständigt. Im schlimmsten Fall beginnt sie dann, gegen die eigenen Systemziele zu arbeiten. So zum Beispiel, wenn eine überbordende Berichts- und Dokumentationspflicht im Gesundheitswesen das medizinische Personal an seiner eigentlichen Arbeit hindert. Und so am Ende womöglich genau die Behandlungsfehler verursacht, die vermieden werden sollten. Wenn Betroffene die Neujustierung solcher Fehlsteuerungen fordern, ist das Bürokratieabbau im Interesse einer gut funktionierenden Bürokratie selbst. Aber man muss genau hinsehen. Denn manchmal verbirgt sich hinter der gleichlautenden Forderung ein ganz anderes Ziel. Nämlich die Stellen derjenigen Professionals abzubauen, die für die Erledigung des sinnvollen Verwaltungshandelns unverzichtbar sind. Solche Leute kosten Geld. Dann aber entsteht ein Teufelskreis. Am Ende kann die Bürokratie ihre Aufgabe gerade wegen des sogenannten Bürokratieabbaus nicht mehr erfüllen, was zu mehr Frustration mit der Bürokratie führt und die Forderung nach noch mehr Bürokratieabbau generiert. Ist es so weit gekommen, dann schlägt die Stunde derjenigen, die auch Bürokratieabbau sagen, aber noch etwas Drittes damit meinen, nämlich die Schleifung jener politischen Ziele und Standards, zu deren Verwirklichung die Bürokratie tätig ist. Weg mit diesen ganzen lästigen Sozial- und Umweltstandards, den nervigen Pflichten, Rechenschaft abzulegen über dies und das. Freie Bahn dem freien Unternehmertum, das noch bereit ist, etwas zu riskieren und nach den Kosten für die Allgemeinheit im Zweifelsfall hinterher fragt, wenn überhaupt. Fast macht es den Eindruck, als könnte sich unter dem Stichwort Bürokratieabbau jeder gegen das wenden, was ihm sowieso nicht in den Kram passt. Vielleicht sind deshalb alle dafür.
Soweit David Lauer, der sich Gedanken gemacht hat über den Bürokratieabbau in Deutschland. Das war seine Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.